Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Buchvorstellung über das Meer. Mit Syrien auf der Flucht, ganz besonders möchte ich begrüßen Wolfgang Bauer, den Autor. Er steht schon bereit für diese Veranstaltung. Wir haben in dieser Woche eine kleine Tour gemacht durch Thüringen. Wir waren in Suhl, wir waren in Eisenberg und heute sind wir in Erfurt. Sie werden es nicht glauben, aber in Suhl waren 105 Leute. In Suhl waren wir 70. Heute sind wir entweder in der kleinsten Stadt Thüringens oder in der Stadt mit dem größten Veranstaltungsangebot und der größten Konkurrenz. Ich weiß es nicht. Wie auch immer freuen wir uns, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie noch eine Erinnerung haben an den 3. Oktober 2013, was Sie an diesem Tag gemacht haben. Wir alle hatten ja einen arbeitsfreien Tag, so wir nicht auf einen der vielen Veranstaltungen hingehen mussten, beruflicherseits. An diesem Tag sind vor Lampedusa über 300 Flüchtlinge ertrunken. Das war damals ein großes Ereignis. Der Papst sprach von einer Schande für Europa. Der Parlamentspräsident des Europäischen Parlaments ist nach Lampedusa gefahren. Viele italienische Politiker sind nach Lampedusa gefahren. Und alle haben große Ankündigungen gemacht und eine Veränderung der Flüchtlingspolitik in Aussicht gestellt. Was ist seitdem passiert, seit diesem Unglück vor 2 Jahren? Es hat sich im Grunde genommen nichts geändert, zumindest nicht zum Positiven. Nach wie vor ertrinken massenweise Menschen, Flüchtlinge im Mittelmeer. Man geht davon aus, dass im letzten Jahr 3.000 Menschen Minimum ertrunken sind. Die Aktion Mare Nostrum der italienischen Marine, die Zehntausende von Bootsflüchtlingen gerettet hat, wurde eingestellt. Sie wurde auch immer kritisiert von der deutschen Bundesregierung, die diese Aktion als Brücke nach Europa bewertet und kritisiert hat. Sie ist abgelöst durch eine Frontex-Initiative, die das Ziel hat, Flüchtlinge abzuhalten und an der Flucht zu hindern. Es wird in der Debatte in Deutschland gesprochen von sogenannten Welcome-Centern, die man einrichten wolle. Das klingt so wie die Einrichtung am Erfurter Hauptbahnhof, ist aber nichts anderes als Internierungslager, die in Nordafrika eingerichtet werden sollen, um Flüchtlinge von der Flucht und von Asylverfahren fernzuhalten. Ich bin auf dieses Buch gestoßen durch einen Beitrag im ARD-Fernsehen im Magazin Titel Thesen Temperamente und habe gedacht, das muss ich unbedingt recherchieren, wo dieses Buch erschienen ist, weil es eine Gelegenheit bietet, über Flucht zu diskutieren am Beispiel von individuellen Fluchtgeschichten und nicht am Beispiel von abstrakten Zahlen, von Größenverordnungen, von Debatten über Asylrecht, Migration, Einwanderungspolitik. Die Veranstaltungsreihe, die wir also geplant haben, haben wir lange geplant vor Sygida und Thygida und ähnlichen Ablegern. Aber natürlich ist diese Veranstaltung auch eine inhaltliche Gegenveranstaltung zu dem, was ich da an rassistischen Bewegungen um Thygida und Sygida hin gruppiert. Wir hatten ja in Erfurt am Montag eine rechtsextreme Demonstration unter dem Label Thygida vor einer Flüchtlingsunterkunft. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mal solche Facebook-Seiten der Initiatoren anguckt. Dort finden Sie dann Postings, wo der Eingangsbereich von Buchenwald gepostet wird mit der Bemerkung, neues Sammellager für Flüchtlinge, oder Sie finden Postings, wo dann ganz konkret auch gesagt wird, zurück ins Boot. Einer, der im Boot war, ist heute hier und ich darf ihn recht herzlich begrüßen, er ist Wolfgang Bauer. Wolfgang Bauer ist Reporter für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Er hat viele Dinge schon in seinem Leben gemacht, die ich jetzt gar nicht hier auflisten will. Auf seiner Internetseite finden Sie zahlreiche Reportagen von ihm, die er in den letzten Jahren geschrieben hat. Und wenn Sie sich die Welt angucken, sehen wir, wenn man so will, einen Gürtel der Unsicherheit und der Krise, beginnend von Afghanistan über Syrien, Nahost bis nach Libyen. Und über all diese Krisenberichte hat Wolfgang Bauer berichtet. Er war in all diesen Ländern als Reporter unterwegs für Reportagen. Er ist kein Kriegsberichterstatter, wir haben darüber diskutiert im Laufe der Woche, sondern er ist jemand, der diese Krisenregionen bereist und diese Konflikte aus der Perspektive der betroffenen Opfer berichtet. Und eine dieser Aktionen war, wie gesagt, er hat undercover, also unter einer anderen Identität, syrische Flüchtlinge begleitet bei ihrem Versuch, über das Mittelmeer nach Westeuropa, nach Deutschland zu kommen. Über diese Reportage will ich nichts weiter sagen, weil wir das jetzt gleich aus erster Hand hören werden. Ja, Herr Bauer.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich muss jetzt hier den Kampf mit dem Mikrofon aufnehmen, mit dem ich meistens etwas über Kreuz stehe, liebe Radiokollegen. Der 3. Oktober, der eben schon angesprochen worden ist, 2013, hat in mir auch die Idee entstehen lassen, diese gefährliche Reise auf mich zu nehmen. Ich berichte seit Anfang der syrischen Revolution über die Dinge, die dort im Land vor sich gehen, über den Bürgerkrieg. Ich kenne sehr viele Syrer mittlerweile und einer davon, der hat seine drei Kinder verloren auf diesem Schiff, das da am 3. Oktober 2013 unterging, und seine Frau, und er hatte mir, als einziger hat er überlebt und saß dann wochenlang am Strand von Malta, wohin er dann gerettet worden war, und er konnte sich nicht lösen von diesem Meer, weil dort noch seine Lieben drin waren, die Leichen wurden nie gefunden. Er wollte eigentlich weiter nach Schweden, und er hatte mir erzählt, wie er mit letzter Kraft versucht hatte, im Boot noch im Untergehenden seine Frau zu retten. Er hatte sie zwischen den Armen und sie entglitt ihn dann irgendwann. Und bis heute kann er sich nicht verzeihen. Diese Geschichte hat mich so bewegt, dass ich anfing, darüber nachzudenken, ob es nicht möglich ist, nicht nur mit Flüchtlingen zu reden, die erfolgreich Europa erreicht haben, weil die Glaubwürdigkeit dieser Flüchtlinge aus Sicht so von manchen Teilen unserer Bevölkerung limitiert ist, weil die halt Interessen haben, diese Flüchtlinge hier in Deutschland, wenn sie ankommen, sondern diese Reise selber mitzumachen. Und auf diese Reise möchte ich Sie heute Abend ein Stück weit mitnehmen. Das Buch beginnt mit der Strand. Lauft, brüllt es hinter mir, die helle Stimme eines jungen Mannes, ein halbes Kind noch. Lauft, und ich beginne zu laufen, ohne viel zu begreifen, ohne in der Dämmerung viel zu sehen. Ich renne den schmalen Pfad hinunter in einer langen Reihe mit den anderen. Ich renne so schnell ich kann, sehe auf meine Füße, die mal auf Erde aufsetzen, dann auf Stein. Springe über Löcher im Boden, über Mauerbrocken, strauchle, renne weiter. Ihr Hurensöhne, schreit einer der Jungen, die uns eben aus den Minibussen gejagt haben und jetzt neben uns herrennen, uns vorwärts prügeln wie Viehtreiber ihre Herde. Er schlägt mit einem Stock auf uns ein, auf unsere Rücken, die Beine, er packt mich am Arm, reißt mich fluchend voran. Wir sind 59 Männer, Frauen und Kinder, ganze Familien, die Rucksäcke geschultert, die Koffer in den Händen, und rennen an einer langen Fabrikmauer entlang, irgendwo am Rande eines Industriegebiets im ägyptischen Alexandria. Vor mir hebt und senkt sich der Rücken von Hussan, 20, ein massiger Junge, das Gesicht zum Boden. Er keucht, torkelt bald, er bremst mich aus, weil er nicht mehr kann, plötzlich stehen bleiben will. Ich drücke ihn also von hinten voran, mit aller Kraft, schiebe ihn, bis er wieder zu rennen beginnt. Der Stock des Treibers knallt auf uns nieder. Irgendwo vor Hussan weint die 13-jährige Bisan vor Angst. Sie umklammert beim Laufen den Rucksack mit ihren Diabetes-Medikamenten. Abschaum, ruft der uns antreibt. Hinter mir ist Amar, 50, in seiner weithin sichtbaren signalblauen Gore-Tex-Jacke. Er hat sie sich extra für diesen Tag gekauft. Seine Tochter fand die Farbe schick. Auch er wird immer langsamer. Das Knieschmerz, der Rücken, doch hat er zuvor gesagt, er wird es schaffen. Er muss es schaffen. Er kommt aus Syrien, wie fast alle hier. Ägypten ist für ihn nur eine Station auf seiner Reise. Dann biegt die Mauer scharf nach links ab und wir sehen plötzlich, ganz nah, keine 50 Meter entfernt, was wir uns seit Tagen erhofft, wovor wir uns seit Tagen gefürchtet haben, das Meer. Glühend liegt es vor uns im letzten Abendlicht. Diesen Moment, den ich, wie Sie sich vorstellen können, nie wieder in meinem Leben vergessen werde, gingen Monate an Vorbereitungen voraus auf beiden Seiten. Amar ist ein alter Freund von mir. Den hatte ich bereits schon in Syrien im Bürgerkrieg in den ersten Monaten im August 2011 in Homs kennengelernt. Seine Familie hat mich damals unter Einsatz ihres Lebens versteckt, weil ich da offiziell als Tourist eingereist bin in Syrien und hätte die Regierung mitbekommen, dass ich Journalist bin und zu den Demonstranten gehe, hätten sie mich und alle anderen um mich herum verhaftet. Amar ist dann geflohen nach Ägypten, weil seine Familie in Opposition zum Regime stand. Er hatte in Ägypten dann 3 Jahre gelebt, hatte dort einen kleinen Laden am Laufen mit 8 Angestellten. Der gehört zur Mittelklasse Syriens. Die Mittelklasse Syriens, die fand sich dann auch auf den Booten wieder. Das sind nicht die Armen, die da auf den Booten sind, sondern die Leute, die noch etwas Geld haben. Man muss wissen, zum Hintergrund, dass im Moment über die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht ist, muss man sich vorstellen. Die meisten sind innerhalb des Landes geflohen, in vermeintlich etwas sichere Bereiche. Im extremsten Fall haben die sich in irgendwelchen Höhlen versteckt, in der Provinz, am Rande von Dörfern, aus Angst vor den Bomben Assads, die da täglich fallen. Andere sind zu Verwandten gezogen, die dann schon etwas mehr Geld haben, gehen dann über die Grenze in die Nachbarländer, die Türkei und nach Jordanien, ziehen dort in diese Camps, Flüchtlingscamps, die ja mittlerweile schon Millionenstädte fast geworden sind und leben dort unter ebenfalls sehr schlimmen Bedingungen und vor allem ohne Perspektive. Die, die noch mehr Geld haben, die gehen dann zum Beispiel nach Ägypten, wie Amar, und versuchen dann mit den Booten nach Europa zu kommen. Die noch mehr Geld haben, die gehen dann über die VIP-Variante, darauf komme ich dann ganz zum Schluss nochmal zum Sprechen. Wir als Reporter hätten natürlich am meisten bevorzugt, offen als Journalisten diese Reise anzutreten. Das ging allerdings nicht, weil die Schmuggler zu viel Angst vor uns haben und uns nicht mitgenommen hätten, weil sie sonst gefürchtet hätten, anschließend verraten zu werden bei der italienischen Küstenwache, beim ägyptischen Geheimdienst, also verhaftet zu werden. Und auch die Mitflüchtlinge hätten Angst gehabt, weil die hätten dann eventuell angenommen, dass wir von Frontex sind, diese europäischen Grenzsicherungsagentur, dass wir vom CIA sind oder sonst wen. Die Verschwörungstheorien, die kursieren ja heftig im arabischen Raum. Also war es uns nur möglich, mit falscher Identität diese Reise anzutreten. Und wir haben lange zusammen mit Amar überlegt, welche Geschichte, von der ja dann unser Leben im wahrsten Sinne abhängen sollte, wir den Menschen, den Schmugglern und den Mitflüchtlingen auch erzählen konnten, und kamen dann auf die Legende, dass wir 2 abgebrannte Englischlehrer aus einer Kaukasusrepublik seien. Wir, das ist auch Stanislav Krupa, der ein ganz famoser Fotograf aus Tschechien, mit dem ich oft unterwegs bin, 2,6 Meter groß, Pferdezopf, nicht der idealste Mann, um eine Undercover-Reportage zu machen, aber er sieht nicht aus wie ein typischer Journalist und ist auf diese Art sehr glaubhaft, vor allem spricht er fließend Russisch. Mein Russisch ist sehr karg, und das war jetzt für diese Geschichte sehr wichtig, weil wir ja aus dem Kaukasus kamen, wo ich mich unglücklich in ein Mädchen verliebt hatte, so haben wir erzählt, und es floss dann Blut. Bei dieser Liebe, also die Familien waren dagegen, und es ist eine Fehde zwischen Clans ausgebrochen, die mich dann zwang, das Land, den Kaukasus, zu verlassen. Und diese Geschichte verstehen junge Syrer sehr gut. Die haben da auch nicht weiter nachgefragt, sondern nur mitleidig auf mich geguckt. Wir wollten mit dieser Geschichte verhindern, dass der ägyptische Geheimdienst nicht denkt, wir seien Dschihadisten, die auch sehr zahlreich im Moment in Syrien aus dem Kaukasus kommend unterwegs sind und sich dem Islamischen Staat vor allem angeschlossen haben, also den Radikalen der Radikalen. Wir sind dann nach Kairo geflogen mit langen Bärten und gefälschten Ausweisen der Stadtbibliothek von Kasan in Tatarstan, muss ich zugeben, auf Kyrillisch. Ich hoffe, mir vergibt die Stadtbibliothek in Kasan. Und verbrachten dann 3 Tage bei der Familie von Amar. Er hat 3 Töchter, 5, 13, 17 Jahre alt, eine entzückende Frau. Die alle miteinander beschlossen hatten, eben Ägypten zu verlassen, weil die politische Atmosphäre in dem Land gekippt war. 2011, als sie gekommen waren, waren in Ägypten die Muslimbrüder an der Macht. Eine Folge der Revolution, die Mubarak, die Militärregierung davor, gestürzt hatte. Die Regierung von Mohamed Mursi unter den Muslimbrüdern zeigte sich sehr solidarisch mit diesen syrischen Flüchtlingen und nahm sie ohne Visazwang auf. Hunderttausende kamen. Aber dann, weil viele in Ägypten fürchteten, Anarchie würde ausbrechen und auch Ägypten würde jetzt in einen Bürgerkrieg gehen, wurden die Revolutionäre von Gegenrevolutionären gestürzt, in dem Fall vom Militär und ihren Anhängern. Und das Militär hat leider jetzt eine sehr nationalistische Ausrichtung vorgegeben in diesem Land und die Grenzen für Syrer zugemacht und das Klima auch zugemacht für die Syrer. Da gibt es Hasspredigen im Radio und im Fernsehen mit Slogans wie kauft nicht bei Syrer, ägyptische Arbeitsplätze für Ägypter. Das sind alles so Sprüche, die kennen wir ja. Und haben auch in Ägypten entsetzliche Folgen, mit der Konsequenz, dass ganz, ganz viele dieser Syrer sich jetzt gezwungen sehen, weiter zu fliehen nach Europa, wie jetzt eben die Familie von Amar auch. Ich will Ihnen noch vorlesen, den Tag, als wir Abschied nahmen. Rolana, das ist seine Frau, umarmt ihn morgens beim Abschied an der Haustür. Sie weint, drückt ihn an sich. Oh mein Gott, sagt sie, ich vermisse dich jetzt schon. Er löst sich von ihr, rasch, grob fast, nicht, dass er sich noch mal anders überlegt, eilt durch die Haustür, ohne umzuschauen. Er wird nicht weinen, hat er sich geschworen. Er will der Familie zeigen, dass er das Schicksal im Griff hat. Es ist alles in Ordnung, sagt er immer wieder, es gibt einen Plan. Die Tochter, die Älteste, trägt ihn seinen Rucksack hinterher zu seinem Wagen. Er umarmt sie kurz, sieht ihr lächelnd in die Augen. Du meine Starke, du meine Schöne. Sie weint, obwohl sie sich ebenfalls ganz fest vorgenommen hat, es nicht zu tun. Er schlägt die Tür zu, lenkt den Wagen aus der Parklücke mit zitternden Händen. Amar wird seine Frau und seine Kinder im besten Fall für Monate, im schlechtesten Fall für Jahre nicht wiedersehen, im schlimmsten Fall nie. Amar hatte für uns und für sich vorab einen Herrn namens Nuri kontaktiert. Nuri verkauft die Tickets für die Schmuggler. Diese Schmugglerindustrie, durch die europäische Grenzabschottungspolitik bedingt, hat sich mittlerweile überwältigend entwickelt. In jedem Viertel in Kairo, in dem Syrer wohnen, gibt es mittlerweile Verkaufsagenten für diese Schmuggler. Das sind nicht unbedingt Kriminelle, das sind normale Leute, die vielleicht einen Gemüsehandel haben, einen Teppichhandel. Der Nuri, der hat ein kleines Möbelgeschäft und verkauft nebenher diese Plätze auf den Booten und nimmt ein bisschen Kommission. 300 Euro kriegt er pro Ticket, das so im Generellen 3.000 Euro Dollar kostet, je nachdem. Es gibt da unterschiedliche Angebote. Es gibt Verkaufsagenten, die preisen dann ein Yachten an, Luxusfahrten sozusagen übers Mittelmeer, die dann $8,000 kosten würden, mit extra Kabinen und Duschen und allem Möglichen. Leute, die dann, Agenten, die dann auch sagen, ihr seid mit 500 Leuten an Bord, die also eine ehrliche Sprache sprechen. Letzten Endes, das ist die Erfahrung der Flüchtlinge, die ich kenne, landen dann doch alle, egal wie viel sie zahlen, im selben Boot mit den 500 Leuten. Dieses Geld wird nicht sofort gezahlt, sondern man sucht sich einen Mittelmann heraus. Und dieser Mittelmann, dem man vertraut als Flüchtling, den stellt man dem Verkaufsagenten, der Schmuggler, vor. Der kriegt das Geld, dieser Mittelsmann. Und der Schmuggler kriegt dieses Geld dann erst, wenn Sie als Flüchtling auf dem Boot der italienischen Marine oder bereits schon in Italien seiend, das per Telefon bestätigen. Sie rufen dann Ihren Mittelsmann an, sagen, wunderbar, wir haben Europa erreicht. Dieser Mittelsmann geht dann zum Verkaufsagenten, übergibt das Geld. Dann ruft der Verkaufsagent den Schmuggler auf dem Schiff an und sagt, du kannst die Leute nach Italien bringen, du kannst sie freilassen, das Ticket ist bezahlt. Wenn die Flucht gescheitert ist, wird nichts gezahlt. Die Flüchtlinge kriegen ihr Geld zurück. Wir hatten große Sorge, dass Nuri und seine Leute uns als Reporter nicht akzeptieren, weil meines Wissens waren wir die ersten europäisch ausschauenden Menschen, die diese Flucht übers Mittelmeer angetreten haben. Als Treffpunkt, der Ort des ersten Kontaktes mit den Schmugglern, war vereinbart worden, ein Fastfood-Restaurant in einer dieser vielen anonymen Vorstädte von Kairo. Und dort stießen wir dann auf einen jungen Mann mit Pferdezopf, der Flüchtlinge einsammelte und dann in diverse Minibusse steckte, die sich dann weiter auf den Weg Richtung Küste machten. Der hatte dann keine Probleme mit uns, sondern hat er uns keine einzige Frage gestellt. Die Schmuggler sind so geldgierig, dass das geklappt hat. Wir sind dann zusammen mit 11, 12 anderen jüngeren Männern in den Minibus hineingestiegen und haben dann die Fahrt nach Alexandria, wo die erste Szene des Buches beginnt, angetreten. Und in diesem Minibus haben wir dann die ersten Stunden im illegalen Leben verbracht, im Dasein ohne Papiere, was eine völlig neue Erfahrung für mich gewesen ist, keine Papiere, also offiziell zumindest, dabei gehabt zu haben. Die Syrer haben meistens ihre Pässe bei Familienmitgliedern in Kairo, in den Wohnungen oder bei Freunden zurückgelassen, um sich dann anschließend in Europa stärker schützen zu können und nicht gleich abgeschoben zu werden oder in Italien dann hängen zu bleiben. Wir hätten jederzeit von der Polizei verhaftet werden können, jederzeit gestoppt werden können und waren plötzlich völlig verwundbar. Die Schmuggler haben uns dann an die Küste gefahren, nach Alexandria, eine gigantische Stadt, Millionenmetropole, wo früher diese Bibliothek der Antike stand. Eine Ansammlung von gigantischen Wolkenkratzern, hektisch hochgezogen, bis zu 20, 30 Stockwerken hoch, die da eng an eng zusammenstehen. Das ist wie ein Wald an Basaltsäulen, der da vor dem Mittelmeer sich erhebt. Eine ideale Umgebung, um Illegale zu verstecken. Nuri, unser Verkaufsagent, hatte uns versprochen, noch an derselben Nacht aufs Boot zu kommen, was aber nicht klappte. Irgendwann um 2, 3 Uhr hieß es, Leute der Küstenwache, der zuständige Offizier, der da gerade Dienst täte, sei jetzt ein anderer als der, den man hätte bestechen können. So müssten wir jetzt uns noch gedulden und wurden ohne große Kommentare von dem Fahrer unseres Busses, des kleinen Busses, mitten in der Nacht, ich glaube es war so um die 4 Uhr, auf die Straße geschickt, mit dem Verweis, in eines der nächsten Häuser zu gehen. Wie von Geisterhand hat sich dann dort irgendwo eine Tür im Erdgeschoss geöffnet, ohne dass wir dort in dieser Tür eine Person gesehen hätten. Und uns wurde bedeutet, vom Fahrer dorthin zu gehen. Von diesem Moment an begann eine Zeit, die extrem anstrengend gewesen ist, denn wir wurden über anderthalb Wochen hinweg in immer wieder wechselnden Geheimwohnungen versteckt. Der Vermieter bekommt bekommt das Dreifache, Vierfache der normalen Tagesmiete. Tagsüber ist man gezwungen, in diesem Appartement zu bleiben, weil man ja illegal ist, keine Papiere hat, draußen von der Polizei nicht aufgegriffen werden will. Es ist also eine große Langeweile tagsüber in diesen Wohnungen, die dann am frühen Abend immer in die totale Anspannung übergeht. Dann nämlich, wenn wieder der Verkaufsagent anruft und sagt, heute Nacht geht's los, macht euch bereit. Wir bringen euch aufs Boot, alles ist gut. Und dieses macht euch bereit, das schließt viele Vorbereitungen ein. Die Leute haben ja immer noch einige Dokumente mit sich, wie Führerscheine zum Beispiel oder Telefonnummern, Geld. Die müssen alle wasserdicht verpackt werden. Die meisten haben einfach nur so transparente Klebebänder, die sie sich oft um den Bauch, um alle möglichen Körperglieder herum wickeln. Diese Wohnungen waren abends immer erfüllt von dem Reißen des Klebebands. Das Gepäck, man hat normalerweise nur einen kleinen Leibrucksack, muss sehr sorgfältig gepackt werden. Schicht für Schicht haben die Flüchtlinge begonnen, die T-Shirts, ihre Mitbringsel in Schichten in diesem Rucksack zu legen, denn es kursieren Gerüchte, dass das Gepäck, was man in den Händen trägt und nicht direkt am Leib, sofort am Strand ins Meer geschmissen wird oder direkt an Bord bei Ankunft ins Wasser, weil die Schmuggler nicht viel Gepäck haben wollen. Diese große Anspannung, das Hin- und Herlaufen in der Wohnung, diese große Angst, was jetzt folgt in dieser Nacht, die ja über das weitere Leben entscheidet, fiel dann immer wieder regelmäßig in sich zusammen, ausgelöst durch einen weiteren Anruf, der hieß, geht nicht, es tut uns leid, die Schmuggler sind da noch sehr freundlich, das Meer ist zu rau, der Wind bläst von der falschen Richtung oder wieder lässt sich die Küstenwache nicht bestechen, wir verschieben es auf morgen, ganz sicher. Und morgen passiert dann natürlich wieder nichts. Ich kenne Flüchtlinge, die dieses Leid über Monate hinweg über sich haben erdulden lassen müssen, Monate hinweg versteckt wurden in irgendwelchen Wohnungen und diesen Schmugglern ausgeliefert wurden. Ich weiß auch immer wieder von sexuellen Übergriffen der Schmuggler auf alleinreisende Frauen in dieser Zeit. Aber dann kam doch der Tag, als wir alle dachten, es geht los, als wir wieder in die Minibusse rasten, gestopft wurden, so dass wir kaum einen Millimeter mit dem Kopf uns bewegen konnten. Wir hatten sogar Menschen quer über unsere Knie liegen und dazwischen das Gepäck, das auf gar keinen Fall oberhalb der Fensterkante zu sehen sein durfte, weil da waren ja überall Leute noch, normale Zivilisten, die um den Bus herumgingen und die nicht, also normale Ägypter, die nicht den Eindruck haben durften, dass das jetzt syrische Flüchtlinge sind, die versuchten illegal übers Meer zu fliehen, damit die eben nicht die Polizei anruften. Dieser Bus hat uns dann in ein dunkles Stadtviertel von Alexandria gefahren, wo wir dann standen, warteten in dieser Situation. Immer mehr dieser Kleinbusse kamen. Doch die Aktion wurde wieder abgeblasen. Ich glaube, dieser Nacht war das Meer zu unruhig gewesen angeblich. Und wir sollten wieder zurückgefahren werden in eine dieser geheimen Wohnungen, als plötzlich wir entführt wurden. Wir haben uns auf alles vorbereitet gehabt, auch wir Reporter, was wir uns so vorstellen konnten. Seenot, wir hatten Satellitentelefon dabei. Uns war klar, dass wir eventuell verhaftet werden würden von den Ägyptern. Aber auf das hatten wir uns nicht vorbereitet, dass wir zu Geiseln werden. Diese Flüchtlingsindustrie hat nämlich noch eine andere Industrie geschaffen, die Mafia von Alexandria, die gab es schon immer schon, aber die Mafia hat sich jetzt spezialisiert darauf, den Schmugglern ihre Flüchtlinge wegzunehmen. Manchmal sind es auch die Schmuggler selbst, die sich gegenseitig die Flüchtlinge wegnehmen, aus Konkurrenzdenken zueinander. man ist da einfach Ware, Handelsgut. Wir wurden nicht angefasst, wir wurden nicht durchsucht, das war alles okay. Auch die Frauen wurden nicht angefasst. Es ging nur um das Geld, das dann nach 4 Tagen irgendwann auch von unseren Schmugglern in Anführungsstrichen an unsere Entführer gezahlt worden ist. Wir waren für 4 Tage eingesperrt in einem furchtbaren Apartment. Das waren 3.500 Euro, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, die wir da wert gewesen sind. Und dann wurden wir sozusagen wieder in die Freiheit entlassen, in die Hände unserer Schmuggler, bei denen wir angeheuert hatten. Es folgten dann weitere Tage Wartens und dann schließlich der Tag, von dem ich ihm am Anfang bereits schon erzählt hat. Wir kamen tatsächlich an den Strand, ohne dass man uns das zuvor gesagt hätte. Der Strand ist flach und sandig. Als wir ihn endlich erreichen, bekommen wir den Befehl, uns auf den Boden zu legen. Die Treiber teilen uns in 3 Gruppen zu je 20 Flüchtlingen auf, dazwischen jeweils einige Meter Abstand. Hassan ist so unbeweglich, Hussan nenne ich im Buch, Entschuldigung, ist so unbeweglich, dass er sich nicht schnell genug niederknien kann. Sein Bruder zieht ihn an seiner Jacke nach unten. Der Strand ist der gefährlichste Abschnitt auf der Flucht nach Europa. Der Strand zieht Aasfresser an. An ihm begegnen sich die Räuber des Landes und des Meeres. In diesem Moment sind wir am verwundbarsten. Flüchtlinge werden am Strand oft von Banditen überfallen, verprügelt und ausgeplündert. Manchmal sind es auch die Schmuggler selbst, die unzufrieden mit ihren Provisionen ihre Passagiere gleich selbst ausrauben. Die Küstenwache kann zudem jederzeit auftauchen, vom Wasser her oder vom Land. Mächtige Fabriken hüllen die Gegend in gleißendes Licht, die Bucht von Abakir, einer der größten ägyptischen Industriehäfen. Hinter uns, auf der Festlandseite, strahlt es infernalisch in Rot und Orange und Gelb. Das Meer vor uns ist erleuchtet von den Signallampen der auf Reede liegenden Frachtschiffe. Rauch in grellen Farben zieht über unsere Köpfe hinweg. Du Vater aller Weisen, ruft Allah im Überschwang aufs Wasser hinaus. Amar spricht mit seiner Frau. Wir sind am Meer, sagt er im Sand liegend. Ich weiß nicht, wie lange ich noch telefonieren kann. Wenn du nichts mehr hörst, haben wir es geschafft. Tatsächlich rasen 2 Motorboote auf uns zu. Die jungen Männer unter den Flüchtlingen laufen als erste los, greifen nach dem Rumpf des vorderen Bootes, versuchen sich hinaufzuhangeln, fallen herab und versuchen es erneut. Amar bleibt zurück, ist wie gelähmt, er hat Angst vor Menschenmengen, will als Letzter einsteigen, aber die Letzten werden oft am Strand zurückgelassen. Zum Glück entdeckt uns die Besatzung des 2. Bootes, bis zur Brust müssen wir ins Wasser warten, um den Kahn zu erreichen. Ich drücke den dicken Rabea hinauf, ein weiterer Mitflüchtling, während einer von oben zieht. Dann wird mir eine Hand entgegengestreckt. Ich ergreife sie. Sie reißt mich hoch, schleift mich übers Deck, wo Amar bereits atemlos liegt. Neben uns hockt Bisan, das Mädchen mit Diabetes. Sie sieht zum Ufer und heult und schreit. Ihre Stimme kippt und übertönt sogar den Motor. Ihre Mutter steht in den Wellen, in ihren schwarzen Hijab. Sie hebt die Arme aus dem Wasser. Sie ruft dem Boot hinterher, das die Männer bereits in Richtung Meer lenken. Der Rucksack mit den Insulinspritzen treibt in der Brandung. Eine Welle hat den Bisan aus der Hand gerissen. Oft werden Familien beim Einschiffen getrennt. Immer wieder erreichen Kinder Italien ohne ihre Eltern. Einmal auf dem Schiff gibt es kein Zurück. Der Bildhauer, der zuletzt zu uns in die Wohnung gezogen ist, hat ihnen versprochen, Bisan durch die Brandung zu tragen, weil er wochenlang bei der Familie gelebt hat, weil er als einer von ganz wenigen eine Schwimmweste besitzt. Doch dann hat er das Mädchen einfach ins Wasser gesetzt. Er riskiert ihren Tod, um selbst einen Platz im 1. Boot zu ergattern. Die Besatzung des 2. Bootes hat sie an Bord geholt, aber sie haben die Mutter vergessen. Das Kind schreit auf dem Deck so laut, dass die Männer umkehren, fluchen, die Mutter heraufziehen, das Insulin mit einem Stock aus dem Wasser fischen. Den Rucksack, der dem Mädchen das Leben bedeutet, drücken sie ihr ruppig in den Arm. Dann jagen wir aufs Meer hinaus. Gischt fegt über uns hinweg. Wir hören, wie der Kiel aufs Wasser klatscht und wie das Mädchen immer noch schreit, völlig außer sich. Die Schmuggler brüllen es an, Mutter und Schwester reden beruhigend. Auf es ein, Amar rutscht an Bissan heran und fragt, hast du Angst? Nein, sagt sie, allmählich ruhiger werdend, ich darf keine Angst haben. Wenn ich Angst habe, tötet mich der Zuckerschock. Die Küste wird langsam zu einem schmalen Saum am Horizont. Das Boot ist nicht ganz voll, wir sind nur zu neunt, am Strand haben sich alle auf das erste gestürzt. Ein Crewmitglied hält am Bug Ausschau, einer sitzt am Motor, neben ihm steht der Anführer aufrecht am Ruder, hält kurz Kurs aufs offene Meer. Doch bald flucht er in sein Handy. Wo ist der Hurensohn jetzt, ruft er den anderen zu. Er versucht vergeblich, den Kapitän des Mutterschiffes zu erreichen. Er hat gesagt, er sei in 15 Minuten auf seiner Position. Doch mit einmal beginnt der Außenbordmotor zu stottern. Er röchelt, spuckt Wasser und er stirbt. Mit einem Mal ist es um uns herum sehr still. Die Flüchtlinge schauen auf die Crew. Die Männer werfen den Anker aus, versuchen, den Motor erneut zu starten, ziehen den Anlasser, sie ziehen und ziehen. Der Anführer öffnet die Motorluke. Ein anderer ruft den Kapitän des ersten Motorbootes an, das lange parallel zu uns fuhr, uns schließlich überholte und im Dunkeln verschwand. Er solle seine Passagiere absetzen und dann umkehren, um uns zu bergen. Doch dann springt der Motor plötzlich an. Wieder jagt das Boot über die Wellenkämme. Der Mann, der am Bug den Auskunft macht, sagt, er habe das Mutterschiff entdeckt. Höchstens 5 Minuten noch. Dann seien wir in internationalen Gewässern, wo uns der ägyptische Küstenschutz nichts mehr anhaben könne. Einer der Schmuggler geht übers Boot und verlangt, wir sollten ihm alle ägyptischen Pfund geben. Die braucht er sowieso nicht mehr. Da ist es, zeigt er kurz darauf auf die vielen Lichter im Meer. Irgendwo dort sei das Mutterschiff. Amar liegt auf dem Rücken, die Hände hinterm Kopf und sieht sanft lächelnd in den Himmel. Er hat vor der Abfahrt eine doppelte Dosis Xanax genommen. Amar nahm von Zeit zu Zeit Beruhigungsmittel namens Xanax. Rabea lacht, reckt die Fäuste, klopft Amar auf die Schenkel, er strahlt. Wir denken zum ersten Mal, wir haben es geschafft. Uns Reportern geht es ähnlich, wir können unsere Gefühle kaum noch von denen der Flüchtlinge trennen. Italien ist zum Greifen nahe, Schweden, Deutschland, das neue Leben, die Träume seit Monaten zurechtgelegt, als das Boot auf eine Insel zudreht und die Schleuser uns von Bord stoßen. Einer nach dem anderen fallen wir ins Wasser. Ja, das ist auch eine der eindrucksvollsten Nächte meines Lebens. Ich muss Ihnen kurz erklären, wie es normalerweise ist, die Schmuggler organisieren, dass man vom Strand zu dem Boot kommt, das dann einen letztendlich nach Italien bringen soll. Das ist eine Abfolge meistens von 3 unterschiedlichen Booten, allmählich größer werdend. Das erste Glied der Kette haben Sie bereits schon kennengelernt, sind diese kleinen Motorboote. Die bringen einen so 7-8 Kilometer hinaus aufs Meer, bis dann die Wellen zu hoch werden. Die sind aber klein genug, um einigermaßen unerkannt am Strand parken zu können, so dass sie auf dem Radar der Küstenwache nicht auffallen. Dann auf dem Meer erwartet einen das zweite Schiff, etwas größer wie die ersten Motorboote, das schon etwas weiter hinaus aufs Meer gehen kann. Einer der gefährlichsten Momente ist das Umsteigen dann von einem Boot auf das andere, weil das eine ist klein, das andere ist höher, das Meer bewegt sich. Sie können sich es ausmalen, wie schwierig es ist für kleine Kinder und für ältere Leute dann von einem Boot aufs andere zu gehen. Die Älteste, die wir dabei hatten, die war 69 Jahre alt, in der Hüfte ziemlich immobil. Und das kleinste Flüchtlingskind, was ich selber erlebt hatte, war 5. Kleine Kinder werden oft geworfen, andere werden gedrückt und gestoßen. Immer wieder kommen Menschen zwischen die Boote zu Schaden, verletzen sich böse. Ich habe auch schon von etlichen Flüchtlingen gehört, die dann ins Wasser fielen und ertranken. Dieses zweite Boot bringt einen dann noch weiter hinaus in das internationale Gewässer, wo dann meistens ein Fischerboot auf einen wartet, das natürlich immer noch nicht ganz so groß ist, so 30 Meter lang vielleicht. Und dieses Fischerboot, das sammelt Flüchtlinge über Wochen hinweg manchmal, gehen die Küste rauf und runter und sammeln die auf, die es dann halt über die kleinen Motorboote irgendwie geschafft haben. So lange müssen die als erstes dieses Boot betreten haben, als Flüchtlinge dort ausharren. Mit der Folge oft nur, dass das Boot sie wieder zwingt, Richtung Küste zurück zu fahren, wieder auf diesen kleinen Motorschiffen, weil die Lebensmittel, die man dann gebunkert hatte für Überfahrt nach Italien, ausgegangen sind oder verdorben waren. Dann beginnt das Ganze erneut. Bei uns war jetzt das Problem gewesen, dass der Kapitän vom Fischerboot, vom letzten, offenbar seine Verabredung nicht eingehalten hatte. Die Schmuggler sind fürchterlich organisiert. Amar, der Geschäftsmann ist, Kaufmann, der gewöhnt ist, dass man Dinge ordentlich organisiert, pünktlich kommt und Absprachen hält, hat sich immer wieder aus seinem Kaufmannsherzen heraus erregt und zu den Schmugglern gesagt, wie könnt ihr das machen? Ihr seid Amateure, ihr müsst das besser klären. Der war fassungslos, hier geht's doch um was. In ihrer Ratlosigkeit haben uns dann die Männer unseres Bootes in die Brandung einer Insel vor der ägyptischen Küste gestoßen. Ohne Erklärung, wir wussten gar nicht, was los ist. Wir dachten ja bis eben noch, wir kommen jetzt auf das Fischerboot, wie ja im Text gehört. Auf der Insel waren dann bereits schon andere Leute und ich hatte eine fürchterliche Sorge, dass es sich dabei wieder um Banditen handelt, die uns wieder entführen oder Schlimmeres mit uns tun wollten. Tatsächlich waren das die Passagiere des ersten Bootes, die auch schon dort hinausgestoßen worden waren. Diese Insel, wie wir später erfuhren, hieß Nelson Island, eine Sandbank. Dort hatte mal Napoleon gegen den Admiral Nelson gekämpft, so eine Seeschlacht hatte da stattgefunden, 1799. Und dort waren wir dann die nächsten 3 Stunden, um die Mitternachtzeit herum. Die Flüchtlinge haben gezittert wie Espenlaub, weil ja jeder jetzt schon zweimal im Meer gewesen ist. Und ich war immer wieder erstaunt, wie wenig die Menschen eine Idee davon hatten davor, was Meer bedeutet. Die wenigsten dieser Flüchtlinge, die ich getroffen hatte, waren jemals schon mal am Meer gewesen. Die hatten gedacht, sie können sich gegen die Kälte schützen mit warmer Kleidung und haben Anoraks angezogen und viele Kleidungsschichten. Aber wie Sie ja auch wissen, das nutzt nichts. Im Gegenteil, das saugt sich voll mit Feuchtigkeit und wird klamm und kalt. Entsprechend waren dann die Leute schon nach wenigen Minuten zugerichtet. Die kamen aus dem Zittern gar nicht mehr heraus. Das zweite Boot kam dann schließlich, wie versprochen, von unserem Chefschmuggler, mit dem wir da über Telefon auch auf der Insel noch in Kontakt waren. Die meisten der Flüchtlinge hatten es auf dieses zweite Schiff dann geschafft, das uns dann zum Fischerboot bringen sollte. Wir nicht, also Amar und ich und der Fotograf, zusammen mit Bissan und ihrer Familie, weil Amar hat halt Angst vor Menschenmassen. Er dachte, da kommt noch ein zweites Boot. Aber das war auch alles egal, weil dieses Boot mit den Flüchtlingen sehr rasch wieder umkehrte und im Hintergrund dann schon die Lichter 3er Schnellboote der ägyptischen Küstenwache hatte. Die hatten uns dann schon auf dem Radar entdeckt. Alle Flüchtlinge wurden wieder ins Wasser geworfen, auch wieder die Familien, die Kinder. Und wir alle begannen zu rennen auf diese Insel hinauf, auf dieses Nichts an Land, und haben in der irren Annahme, wir könnten uns irgendwie verstecken, irgendwo was gesucht, einen Graben, eine Kuhle, Felsen in der Brandung auf der anderen Seite der Insel. Denn immer wieder werden bei dem Versuch, Flüchtlinge festzunehmen in Ägypten, Menschen erschossen. Es ist auch für die ägyptische Küstenwache eine sehr angespannte Situation, denn die Schmuggler haben mitunter Waffen und schießen auf die Küstenwache. Es hat, glaube ich, so 1-2 Stunden gebraucht, bis wir dann alle nacheinander aus unseren jämmerlichen Verstecken hinausgezogen worden waren oder uns freiwillig stellten, wie wir es taten. Es wurde scharf geschossen, Gott sei Dank nur in die Luft. Wir mussten uns in einer Reihe hintereinander auf die Knie begeben, den Demutsblick annehmen, also bloß nicht den Soldaten in das Gesicht schauen, sonst hat sofort einen Tritt mit den Stiefel in den Rücken gegeben oder einen Schlag mit den Gewehrkolben. Und das war dann auch der Moment, als dann unsere Undercover-Recherche, wie Sie sich denken können, zu Ende war, denn wir mussten da natürlich unsere Identitäten auflegen, so war das vorab auch abgesprochen. Wir sagten, wer wir waren und hofften damit auch die größte Brutalität seitens der Sicherheitskräfte gegenüber den Flüchtlingen, aber auch, um ehrlich zu sein, gegenüber uns selbst vermeiden zu helfen. Wir wurden dann in einer wieder sehr langen Abfolge von Booten zurückgebracht an die Küste in einen Militärhafen hinein, den wir dann nach der Morgendämmerung erreichten. Also wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, mussten die ganze Zeit knien. Immerhin die Familie hat einen Tisch bekommen und Stühle und wurden dann in ein Gefängnis überführt in Alexandria. Das früher, so habe ich mir sagen lassen, zu einem der berüchtigsten Foltergefängnissen in Ägypten gezählt hat. Wir waren interniert, also nicht richtig in der Zelle. Das war ein improvisierter Raum, 35 Quadratmeter groß. Da gingen auch Büros links und rechts weg, die abgeschlossen waren. Wir waren da zu 60, also eingeschlossen, mit Tür davor. Und mit jeder Gruppe, die da neu hineinkam, im Laufe der nächsten Tage stieg fühlbar die Raumtemperatur. Wir kamen in dieses Zimmer hinein mit nichts. Also da war nur nackter Betonboden, waren keine Betten, keine Decken. Es gab 4 Tage lang keine Versorgung, keine Lebensmittel. Nach 4 Tagen kam dann die Caritas, ich glaube eher wegen uns, weil da sich schon rumgesprochen hatte, dass da Journalisten dabei sind und haben Essen verteilt. Also noch nachträglich vielen Dank, Caritas. Und nachts haben wir dann die übliche Hintergrundkulisse gehört in diesem Gefängnis. Die bestand nicht aus Pop- oder Rockmusik, sondern aus dem Schreien der Leute, die im eigentlichen Teil dieses Gefängnisses sich befanden. Der lag nämlich unter uns. Das war so eine offene Galerie, auf die die ganzen Zellentrakte mündeten. Und in diesen Zellen wurde wieder geschlagen und wir hörten das Schreien derjenigen, die geschlagen haben und das Schreien derjenigen, die geschlagen wurden. Das hören wir gar nicht mehr, hat der Wächter mir gesagt. Als Ägypter wächst man damit auf. Das Gefängnis war 2011 zu Beginn der ägyptischen Revolution von der Bevölkerung in diesem Stadtteil gestürmt worden, deswegen, weil es bekannt war, dass dort heftigst gefoltert wird. Wir haben überall noch auf den Fluren die Brandspuren gesehen, die jetzt da die neuen Folterer mit weißer Farbe zu übertünchen versuchten. Wir wurden dann entlassen, einer nach dem anderen, wir, die Reporter, nach 9 Tagen unter Einsatz der Botschaften. Wir wurden abgeschoben, regulär mit Polizei an den Flughafen gebracht, dann in eine Abschiebezelle gesperrt, wo auf dem Boden 2 zitternde Bangladeschi lagen, auf so einem Pappkarton, und haben dann erst auch im Gate von Turkish Airlines, wir flogen dann nach Istanbul, unseren Pass wiederbekommen. Das ist ein sagenhaftes Gefühl, glauben Sie mir, wieder einen Pass in der Hand zu haben, ein Stück Papier, durchnässt auch vom Meer, aber ein Stück Papier, das wie ein Schlüssel Ihnen eigentlich alle Türen dieser Welt sofort öffnet. Ich meine, als Deutscher kommen Sie fast überall hin, wenn Sie sich als Deutscher ausweisen können. Ohne dieses Papier waren wir zurückgeworfen auf 35 Quadratmeter, die wir nicht verlassen konnten. Und das war für mich ein zutiefst verwirrendes und obszönes Gefühl, anschließend in dieser tollen Passagiermaschine mit der leise dudelnden Musik und der Bordverpflegung und den lächelnden Stewardessen zu sitzen und dieses Mittelmeer überqueren zu können, das wir zuvor so vergeblich und auch verzweifelt versucht hatten zu überwinden. Unsere Gruppe ließen wir hinter uns im Gefängnis notgedrungen. Amar ist ebenfalls in die Türkei abgeschoben worden. Versuchte es dort 2 Monate lang vergeblich, nahm dann nochmal mehr Geld auf sozusagen, verkaufte den Brillantring seiner Frau, ein Hochzeitsgeschenk, und erwarb damit einen französischen Pass, einen gefälschten. Der hat es ihnen dann ermöglicht, nach Sambia zu fliegen. Nach Sambia, das ist der letzte Staat vor Südafrika. Er hat es mir dann am Telefon erzählt, als ich wieder in Deutschland war. Ich sagte, Amar, was fliegst du nach Sambia? Lass das sein, du fliegst ja fast bis zum Südpol, um nach Deutschland zu kommen. Aber in Sambia hatten die syrischen Schmuggler einen Vertreter, der die Flughafenbehörden dort bestochen hatte, sodass die nicht so sonderlich auf den Pass guckten. Und er betrat dann in Lusaka, Hauptstadt von Sambia, Air Namibia, ein Flugzeug, das ihn dann nach Frankfurt brachte, wo ich ihn dann erwartet habe. Also im selben Moment, wir hatten uns dann abgesprochen, wo ich mich für ihn eingesetzt habe, bei der Polizei, die ihn dann festnahm und wo er dann um Asyl fragte. Der Mann ist jetzt anerkannter Flüchtling. Am Samstag vor einer Woche ist Gott sei Dank endlich seine Familie auch nach Deutschland gekommen und er überlegt sich, wie er weitermachen will. Allah und Hussein, die beiden Brüder, die wurden in Ägypten entlassen, durften zurück nach Kairo, wo sie einen weiteren Bruder hatten, der da so einen kleinen Teppichladen betrug, Mohammed, haben sich ein bisschen aufgefrischt und haben dann erneut die Fahrt übers Mittelmeer angetreten mit einem dieser Boote. Wir blieben die ganze Zeit, natürlich nicht auf dem Boot, aber sonst telefonisch in Verbindung. Und in 10 Tagen haben die Schmuggler sie kreuz und quer durch das Mittelmeer gefahren. Sie hatten das Gefühl, dass sie ein paar Mal fast ums Leben gekommen wären. Sie wurden erst nicht nach Italien gebracht, sondern nach Kreta, also in die Küstennähe von Kreta. Denn an Bord waren auch 60 Ägypter, die nach Kreta wollten. Und in Kreta waren 60 junge Kurden, die nach Italien wollten. Also es fand da in einer Nacht ein Austausch an Passagieren statt. Das ist wie ein öffentlicher Nahverkehr, der sich da mittlerweile entwickelt hat. Im Schatten der Europäischen Union. Dann wurden sie zurück nach Ägypten gefahren, in die Küstennähe. Dann hieß es über Tage hinweg, man sei jetzt fast in Italien, bis sie kurz vor der libyschen Küste von der italienischen Marine gerettet wurden. Die waren da gerade sowieso zufällig dort, weil in dem Meeresquadranten tags zuvor ein anderes Flüchtlingsschiff untergegangen war. Und mehrere von diesen Leuten starben. Allah und Hussein hatten mir erzählt, dass sie an diesem Tag Kleider gesehen hätten und Schuhe, die im Meer schwammen. Ich in Deutschland habe dann plötzlich einen Anruf bekommen. Die Nummer von Allah tauchte bei mir auf dem Handy auf. Und er sagte zu mir, es ist vorbei. Wir sitzen auf dem Helikopterlandeplatz eines italienischen Marineschiffes. Wir sind happy, du müsstest Hussein sehen, der Bruder, wie der grinst von einem Ohr zum anderen. Und nun kommt der Moment, wo ich ihn gestehen muss, dass aus mir, dem Reporter, dann ein Krimineller wurde. Ein Schlepper, denn ich hatte im Gefängnis Allah und Hussein versprochen, die wirklich herzensgute Jungs waren, die uns verschiedenfach ziemlich aus der Patsche geholfen hatten, die ich wirklich als Freunde bezeichnen würden, dass wenn sie es nochmal wagen würden, den Wahnsinn aufbringen würden, auf die Boote zu gehen und es schafften nach Italien, wir ihnen helfen würden, wir sie abholen würden mit unseren deutschen Pässen. Stanislav konnte und ich, wir konnten es nicht verantworten, diese Leute wieder in die Hände von kommerziellen Schmugglern kommen zu lassen. Ich glaube, ich hätte da den Respekt vor mir selber verloren, vielleicht können Sie es nachvollziehen, fast einen Monat mit diesen Leuten zusammen gewesen zu sein, in großer Solidarität, die es da unter den Flüchtlingen gibt. Und jetzt, sobald man wieder den deutschen Pass hat, wieder Menschen unterschiedlicher Klasse zu sein. Das wollte ich nicht. Das war jetzt keine Geschichte, die mit meinem Arbeitgeber zu tun hatte, der Zeit, und die ich auch jetzt frei von jeglichen Journalismus gemacht hatte. Es war einfach ein tiefes Bedürfnis von mir selber und auch vom Kollegen Krupper. Und wir sind dann nach Mailand gefahren mit einem Leihwagen, einem tollen BMW, damit wir eben nicht so sehr auffielen, haben Anzüge ausgeliehen gehabt für die Flüchtlinge, damit sie nicht so abgerissen aussehen. Alaa und Hussam wurden sehr schnell von Sizilien aus diesem Camp entlassen. Naja, nicht entlassen, aber man duldete, dass sie flohen. Und sie fanden sich dann in einer Geheimwohnung wiederum zu horrenden Preisen in Mailand ein. Und dort begann dann meine kriminelle Karriere, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Das Kapitel beginnt mit Im Gefängnis 2. Also Sie ahnen schon, worauf es hinausläuft. Der Morgen, an dem wir Mailand verlassen, ist trüb. Stau auf den Autobahnen. Die drei Syrer hocken auf der Rückbank in ihren schlecht sitzenden Anzügen. Rafik, ihren Bruder, der hat es ein Jahr zuvor nach Schweden geschafft, haben wir in der Stadt zurückgelassen. Für den Abend hat er seinen Rückflug nach Schweden gebucht. Auf den ersten Kilometern erzählt Alaa viel von den Booten und dem Meer. Hussam und Bashar fallen wieder in tiefen Schlaf. So viele Tage haben sie kaum schlafen können. Aus der Po-Ebene fahren wir in die Alpen. Ich habe mich für Österreich entschieden. Der Weg über die Schweiz ist zwar kürzer, doch sollen die Grenzen dort noch stärker kontrolliert werden. Sanfte Weinberge breiten sich um uns aus, dann steile Wiesenhänge, dunkle Wälder, Felswände. Mit jedem Kilometer wird es kälter. Der letzte Schnee liegt auf den Hängen. Hussam erwacht und starrt stumm auf die schroffe Bergwelt. Noch nie hat der 20-Jährige solche Höhen gesehen. An den Tankstellen bleiben die drei im Wagen, aus Angst an den Raststätten auf fliegende Polizeikommandos zu stoßen. Wie bei einem Countdown zählen wir die Entfernungsmarken laut herunter. 240 Kilometer, 210 Kilometer, 110 Kilometer, 50 Kilometer, 22 Kilometer, 9 Kilometer nur noch. Doch mit einmal ist sie verschwunden, diese Grenze. Wir haben sie überquert, ohne sie überhaupt zu bemerken. Es gibt keine Schranke, keinen gemalten Strich an der Stelle, wo aus Italien die Republik Österreich wird. War das die Grenze? Fragt Alaa irritiert. Die Verkehrsschilder wechseln ihre Farbe. Es ist Österreich. Wir klatschen uns ab, fahren auf der Brennerautobahn ins Tal hinab, nach Innsbruck, passieren noch eine letzte lästige Mautstelle, zahlen noch einmal 10,50 Euro, um endlich weiterzukommen, als direkt hinter unserer Ausfahrt ein Streifenwagen der Landespolizei Direktion Innsbruck steht. Ein Beamter beugt sich zu uns hinein. Papiere bitte. Ich werde verhaftet, zum zweiten Mal innerhalb eines Monats. Die Handschellen erspart man mir auch hier. Der BMW wird durchsucht, mein Handy beschlagnahmt. Ich werde vom Rest der Gruppe getrennt. Wir haben hier einen Schlepper, meldet der Inspektor über Funk seine Einsatzzentrale. Ich gelte als Täter, da ich am Steuer saß. Zwei Beamte in Zivil führen mich ab. Ich strecke ihnen die Hand entgegen, aber sie ergreifen sie nicht. Das entscheide immer noch ich selber, wen ich die Hand gebe, raunzt einer. Sie sitzen tief in der Scheiße, sagt der andere. Wortlos fahren sie mich den Brenner hinunter in die Polizeidirektion nach Innsbruck, nehmen mir dort Schuhe und Gürtel ab und sperren mich in eine Arrestzelle. Für sie, das signalisieren sie mir deutlich, bin ich jetzt ein Krimineller auf einer Stufe mit Entführern und Raubmördern. Wir haben gewusst, dass so etwas passieren kann. Österreichisches Fremdenpolizeigesetz, Paragraph 114, das Delikt der Schlepperei kann mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden, wenn es denn gewerbsmäßig betrieben wird oder eine größere Zahl von Fremden ins Land gebracht wurde. Ich bin mir bewusst, dass mir keine Haftstrafe droht, weil keines der beiden Tatbestandsmerkmale erfüllt ist. Ich bin aber trotzdem nervös. Schließlich weiß ich nicht, wie lange die österreichische Polizei braucht, um mir das zu glauben. Den Nachmittag verbringe ich in diversen Zellen. Nach der Arrestzelle werde ich in den U-Haftblock überführt. Für 2 Stunden warte ich in einer Schubzelle, 2x2 Meter groß, fensterlos, mit einem Schlitz unter der Decke, durch den ich gelegentlich nach persönlichen Angaben befragt werde. Aus der Schubzelle führt mich ein Beamter in die Zelle 46. Er drückt mir Bettzeug in die Hand und kündigt das Abendessen an. 2 Scheiben Brot und 2 weichgekochte Eier. was würde ich jetzt geben für eine Xanax-Pille von Amar? Ich setze mich bei jeder Gelegenheit dafür ein, dass wir umdenken in Deutschland, was die Schlepperei angeht. Das, was ich gemacht habe und viele andere auch machen, ja, aus humanitären Gründen Flüchtlinge über die Alpen zu holen nach Deutschland, ist nicht Schlepperei, sondern ich würde das als Fluchthilfe bezeichnen. Und die Leute, die das tun als Fluchthelfer, ähnlich wie damals zu Zeiten der DDR, die Menschen, die versucht haben, Flüchtlinge nach Westdeutschland zu bringen, auch die wurden dann von der westdeutschen Justiz nicht als Schlepper bezeichnet, sondern als Fluchthelfer gefeiert. Und wir kriminalisieren nur diese Schlepperei und bringen dadurch viele, besonders halt syrische Männer, ins Gefängnis, bis zu 8 Jahren Haft steht da drauf in Deutschland, die ihre Verwandten rüberholen wollten. Und ich frage Sie, was würden Sie denn tun, wenn Ihre Cousine, Ihre Nichte, Ihre beste Freundin, mit der Sie auf der Schulbank waren in Damaskus, die es jetzt endlich geschafft hat, da über das Meer, die es überlebt hat und die nach Italien gekommen ist, was würden Sie denn tun? Würden Sie sagen, nein, das ist gegen das Gesetz, du musst jetzt wieder zum Schmuggler, wo ich nicht weiß, was mit dir passiert? Oder würden Sie nicht sagen, das Risiko, verhaftet zu werden, ist so gering und es tut mir leid, wo beweist sich denn Freundschaft, wenn nicht in diesem Moment? Wir holen dich ab. In diesem Moment machen Sie sich kriminell, obwohl Sie eigentlich nur das tun, was eigentlich Ihre menschliche Pflicht ist, was der Anstand gebietet. Wir wurden dann, zu viel klagen will ich nicht, dann in den Abendstunden entlassen, denn die Polizei hat uns geglaubt. Wir haben es also noch zur letzten Wirtshausrunde in Innsbruck geschafft und sind dann mit leerer Rückbank zurück nach Deutschland gefahren. Hingegen die Flüchtlinge wurden dann abgeschoben nach Italien, auf den Brenner gebracht, dort den italienischen Behörden übergeben, einem Grenzer. Und der hat ihnen dann sofort einen Zettel in die Hand gedrückt mit den nächsten Zugverbindungen nach Deutschland ohne Personalkontrollen. Da, wenn da Schichtwechsel ist, ja, kontrollieren die da nicht so doll. Also die wollten die Italiener, die Syrer zum zweiten Mal nicht haben. Allah und Hussam allerdings waren jetzt zu sehr abgeschreckt von der Alpenfestung Österreich und hatten sich dann lieber für Österreich entschieden und sind dann die nächsten 2 Tage wieder über Mailand, über Frankreich, die französische Grenze, über Saarbrücken, dann nach Schweden, wohin sie ja wollten, gereist. Das haben sie mir alles natürlich im Nachhinein erzählt, sehr detailliert. Wir saßen dann tagelang in Schweden zusammen und haben nur erzählt. Und ich war, eine der schockierendsten Details, die sie mir sagten, ist, wie viel Bestechungsgeld sie noch in Europa zahlen mussten. Also, dass sie auch noch in Deutschland Leute bestechen mussten, die klar wussten, dass Illegale sind. Etwa den Taxifahrer in Flensburg, der sie nachts über die Grenze nach Dänemark gebracht hat. Oder dann in Dänemark den Angestellten der königlichen dänischen Eisenbahngesellschaft im Zug, der sofort gesehen hatte, dass sie keine Papiere haben, der dann das Doppelte für das Ticket verlangte, ohne Beleg. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es eigentlich nutzlos ist, Flüchtlinge großartig zu verkleiden, denn es ist relativ einfach zu erkennen, dass jemand kein Papier hatte. Man muss ihn nur in die Augen gucken. Diese Unsicherheit, diese Angst, die sich gebildet hat über Monate hinweg auf der Flucht, im Untergrund lebend, die sieht man recht rasch und die unterscheidet die Menschen ohne Papiere, die Angst in den Augen von denen, die Papiere haben. Allah und Hussein haben es nach Schweden geschafft. Sie haben das dortige Welcome Center in Malmö erreicht. Plötzlich war alles legal, was vorher illegal war. Da kriegt man dann so ein First Aid Kit und ein Begrüßungspaket und ein Hotel zugewiesen und so. Die Schweden haben das relativ gut am Anfang zumindest organisiert. Sie leben jetzt, die beiden Brüder, in einer kleinen Stadt namens Säffle, 5.500 Einwohner. Dort habe ich sie jetzt dann besucht und sind dort im Flüchtlingsheim untergebracht, ohne großen Kontakt zur Bevölkerung. Ich glaube, Ihre erste Einladung von einer schwedischen Familie haben sie nach einem halben Jahr bekommen von der Optikerin, der auf staatlichen Krankenschein hin ihnen eine neue Brille ausgeschrieben hat. Die ist jetzt ihre engste Freundin geworden. Die ist jetzt auch Mitglied von einem Mentorensystem, das sehr erfolgreich in Schweden arbeitet, wo einfach Privatleute Flüchtlinge zum Abendessen einladen. Es gibt Internet- und Facebook-Plattformen. Gucken Sie mal nach, da sind auch schon etliche Berichte darüber geschrieben worden. Es sind zehntausende Mitglieder, inoffiziell alles. Und dieses Netzwerk bringt Flüchtlinge und Schweden zusammen, normale Leute, nicht bezahlt vom Staat, sondern einfach nur Menschen, die sich öffnen. Und plötzlich entstehen Freundschaften. Und diese Leute begleiten die Flüchtlinge zu den Behörden, die geben ihnen Unterstützung, die geben ihnen Schwedischunterricht. Ist ja so schwierig, diese Sprache, wie Allah und Usam mir immer klagen. So komisch. Sie können es immer noch nicht, denn sie bekommen immer noch keinen Schwedischunterricht. Also Schweden ist tatsächlich auch nicht das große Paradies, wie es immer heißt. Was mir noch ein Bedürfnis ist zu sagen, was ich fast allen Flüchtlingen beobachte, vielleicht sitzen auch heute Abend einige im Publikum, die mit Flüchtlingen hier in Erfurt arbeiten, und ich wäre sehr neugierig, was Sie für Erfahrungen machen mit diesen Flüchtlingen. Mein Eindruck ist, dass fast alle, wenn sie hier angekommen sind, erstmal in eine tiefe Depression stürzen. Das ging Amar so und Allah und Husam genauso. Diese Depression ist sehr irritierend für diese Leute, weil sie haben ja eigentlich das Paradies erreicht. Und warum geht es ihnen jetzt so hundeelend? Warum sind sie so maßlos traurig? Ich vergleiche das immer mit der Depression, den vielleicht viele Mütter haben, nachdem sie Neugeborenes zur Welt gebracht haben. Oder auch manchmal Prüflinge, ja? Studenten oder Abiturienten, die über einen langen Zeitraum mit viel Energie und Konzentration auf ein kleines Ziel hingearbeitet haben, und dann ist das Ziel erreicht. Und was kommt? Nichts. Man hat keine Energie mehr. Und jetzt wieder zurück zu den Flüchtlingen. Sie sehen, dass jetzt der zweite Abschnitt der Flucht beginnt, dass die Flucht noch bei weitem nicht zu Ende ist. Und der zweite Abschnitt, das ist das hier Ankommen. Viele haben nur wenige Ideen, was sie konkret machen. Allah und Usam haben mir gesagt, sie würden halt Teppiche flicken, so wie sie es getan haben in ihren Geschäften in Damaskus. Aber so viele Teppichflicker werden in Schweden nicht gebraucht. Amar, den ich schon in meiner Heimatstadt in Baden-Württemberg hatte, der hat dann gesagt, ja, er wird hier gerne einen Teppichladen öffnen. Und ich sagte, oder einen Möbelladen. Ich sagte zu ihm, du, wenn das so einfach wäre, würde ich auch viele andere kennen, die hier schon einen Teppichladen eröffnet hätten. Das ist schwierig. Diese Leute streicheln und brauchen auch eine große, intensive kulturelle Begleitung, von der Sprache ganz zu schweigen. Allah und Husam haben dann noch im letzten Herbst einen fürchterlichen Schock erlitten, eine fürchterliche Nachricht bekommen, denn der Bruder in Kairo, vielleicht erinnern Sie sich entfernt, der da einen Teppichladen in Kairo hatte und der uns Decken ins Gefängnis brachte, mir auch Socken, saubere Socken, wir stanken alle so fürchterlich, und Lebensmittel, Mohammed, der versuchte es seinen erfolgreichen Brüdern gleich zu tun, der ängstlichste unter ihnen. Er betrat im September letzten Jahres eines dieser Schmugglerboote, das dann unterging im Mittelmeer. Mit 500 Toten, das war die schwerste Schiffskatastrophe seit Jahrzehnten im Mittelmeer, mit 100 toten Kindern und 400 toten Erwachsenen. Mohammed war einer von ihnen. Bis heute ist seine Leiche nicht gefunden worden, und ich glaube auch nicht, dass so intensiv danach gesucht wird. Trotzdem versuchen Allah und Husam so einigermaßen Fuß zu fassen in Schweden. Und diese Schweden, das für sie nicht das Paradies ist. Das eigentliche Paradies ist das Land, was sie verlassen haben, ist Syrien, wo sie nicht mehr zurückkehren können. Dass sie verlassen wurden. Ich appelliere politisch, um dann hoffentlich auch zur Diskussion überleiten zu können, dringend, dass man sich von dieser Asylregelung, was die Bürgerkriegsflüchtlinge angeht, verabschiedet. Es ist ein großer Skandal, dass an der Außengrenze der EU seit ihrem Bestand, seit Anfang der 90er Jahre, 20.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Es sind allein im letzten Jahr im Mittelmeer 3.419, das ist die offizielle Zahl, die inoffizielle ist viel höher, im Mittelmeer ums Leben gekommen. Und wenn wir uns erinnern, wie viele Tote es an der innerdeutschen Grenze gegeben hat, ich glaube, das waren bis zu 400, 125 an der Berliner Mauer. Und trotzdem glauben wir, dass das DDR-Regime so viel unmoralischer war, als die europäischen Regierungen es im Moment sind. Das geht nicht so ganz in meinem Kopf. Ich glaube, wir müssen eine radikale Kehrtwende jetzt vollziehen. Wir müssen eine große freundschaftliche Geste diesen Flüchtlingen anbieten. Diese Leute, die kommen sowieso. Der Schrecken in Syrien ist so entsetzlich. Ich war häufig schon da. Ich habe Abende erlebt, wo 5 Kampfjets in der Luft waren und 3 Kampfhelikopter, die alle miteinander wahllos in die Straßen hineingefeuert haben. Diese Gewalt in Syrien ist so entsetzlich, dass die Leute gehen. Sie würden auch gehen, vermutlich. Und je schwieriger man es ihnen macht, über die Grenzen Europas zu kommen, je sicherer wir diese Grenzen machen, so heißt es ja immer, desto mehr werden von ihnen sterben. Aber kommen tun sie sowieso. Und das sind nicht wir, das ist nicht Europa. Wir verraten uns selber beim Versuch, unsere Werte zu schützen. Wir zerstören dabei unsere Werte und dann frage ich mich, was wir hier noch schützen. Warum machen wir das nicht ähnlich wie in Bosnien, Mitte der 90er Jahre, als man erklärt hat, ihr dürft alle kommen, ihr Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien, sofern ihr wollt, ihr nachweisen könnt, dass ihr aus Bosnien kommt und ihr keine Terroristen seid. Denn Terroristen möchte ich hier auch nicht haben in Deutschland. Ich komme jetzt erst wieder aus dem Irak, in Bagdad, wo ich gearbeitet habe. Ich kenne da viele Leute, die mir den Kopf abschneiden wollen. Und diese Leute will ich auf gar keinen Fall hier in Deutschland haben. Ich glaube aber, dieses kann man auch besser kontrollieren, indem man eben die Einwanderung legalisiert und aus dieser Schattenwirtschaft herausholt. Sie also einlädt zu kommen, dann das aber verbindet mit einer Selbstverpflichtung, nach Beendigung der Krise wieder zurück in ihr Herkunftsland zu gehen, so wie das bei Bosnien auch gemacht worden ist. In Bosnien hat das wunderbar funktioniert, unsere Gesellschaft hat das akzeptiert und Hunderttausende von Bosniern kamen. Ich glaube, es sind letztlich noch 20.000 hier geblieben. Die Leute sind gegangen, nicht mit einem Gefühl der Bitternis, des Hasses, dass sie abgelehnt worden sind, dass sie ihr Leben riskieren mussten, um nach Europa zu kommen, sondern mit überwiegend doch einem Gefühl der freundschaftlichen Verbundenheit. Und diese Freundschaft, die ist jetzt so wahnsinnig wichtig zwischen Europa und dem Nahen Osten, weil sich da immer größere Konflikte andeuten. Ja, also ich hoffe sehr, dass es bald ein Umdenken der Politik gibt und nicht, dass die Politik versucht, die Grenzen noch undurchdringlicher zu machen und dass nicht noch mehr viele dieser traurigen Bücher geschrieben werden müssen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und Ihre Geduld. Danke.